Ho, ho, ho. Zum festlichen Anlass starten wir heute einfach mal mit einem kleinen Gedicht. An kalten Tagen möcht man's drinne haben wohlig warm und schön. Es heizt der Ofen ganz in diesem Sinne und ist dabei nett anzusehen. Doch ist dabei darauf zu achten, dass er nicht ausstößt zu viel Staub. Und auch sein CO darf nicht überfrachten die Umwelt, sonst ist er nicht mehr erlaubt. So gibt es von Gesetzes wegen eine Vorschrift, die da hat zum Ziel, den Schutz von Klima, Leib und Leben, damit nur bleibt Genuss vom Flammenspiel. Moin und willkommen zu Energetisch und Effizient, eurem Podcast rund um energetisches Bauen und Sanieren. In unserer heutigen Folge wollen wir uns einem Thema widmen, das perfekt in den Feiertagsmodus passt. Also mir zumindest kommt, wenn ich an Winter und Weihnachten und warme Wohnzimmer denke, immer sofort der Kamin in den Sinn. Heizt er doch nicht nur den Raum, sondern sorgt dabei auch noch für eine gemütliche Atmosphäre, oder wie siehst du das, Ariane?
Oh, ich bin da ganz bei dir, Georgina. So ein Kaminfeuer ist schon wirklich schön anzuschauen. Und in Bezug auf Weihnachten sind Kamine ja sowieso von großer Bedeutung.
Was meinst du?
Na, schließlich braucht doch der Weihnachtsmann Schornstein und Kamin, um ins Haus zu gelangen und dort die Geschenke zu verteilen.
Natürlich. Ohne die hat er ja einiges an mehr Arbeit. Was er wohl machen wird, wenn erstmal alle Kamine verboten sind?
Na, so weit ist es ja zum Glück noch lange nicht.
Aber gibt es nicht ein Gesetz, das den Weiterbetrieb von Kaminen und Öfen nach 2024 untersagt?
Du meinst die erste Bundesemissionsschutzverordnung?
Die BIMSCHV, genau.
Also da kann ich dich beruhigen. In dieser ist nämlich nicht von einem generellen Verbot von Kaminen und Öfen die Rede. Es geht lediglich darum, dass diese gewisse Grenzwerte einzuhalten haben, was den Ausstoß von Feinstaub und Kohlenmonoxid angeht.
Puh, dann bin ich auch mal erleichtert. Es wird also weiterhin Weihnachten im Schein des Kaminfeuers geben.
Sofern die Kamine die Vorgaben erfüllen, steht dem nichts im Weg.
Ich schätze mal, diese Emissionsbegrenzung hat etwas mit dem Schutz der Umwelt zu tun, oder?
Gut erkannt. Es ist aber nicht nur die Umwelt, die vor dem Ausstoß von Schadstoffen geschützt werden soll.
Nein.
Auch wir Menschen brauchen das, denn gerade in dicht besiedelten Gebieten können sich die Abgase nämlich zwischen den Häusern sammeln. Und dies kann schwerwiegende Folgen für die Gesundheit haben. So kommt es jedes Jahr zu einer großen Anzahl an Todesfällen aufgrund von Feinstaub. Je weniger davon also in der Luft ist, desto besser.
Auf jeden Fall. Also sorgt die erste Bundesemissionsschutzverordnung dafür, dass zumindest beim Heizen die Menge an frei werdenden Schadstoffen begrenzt wird.
Genau. Ganz lässt sich deren Ausstoß natürlich nicht vermeiden. Aber damit ihr Gefahrenpotenzial wenigstens etwas gemindert wird, beinhaltet das Gesetz seit Ende 2021 auch Vorgaben zur Position und Höhe des Schornsteins.
Interessant, warum das?
Nun, je niedriger die Abgase austreten, desto eher kann es dazu kommen, dass sich die Schadstoffe, wie erwähnt, zwischen den Häusern sammeln.
Ah, und dort atmen wir die dann ein.
Korrekt.
Und wie soll das verhindert werden?
Nun, für alle seit Anfang 2022 neu errichteten Kamine und Öfen gilt, dass sich die Austrittsöffnung ihres Schornsteins in der Nähe des Dachfirsts befinden und diesen um mindestens 40 cm überragen muss.
Ah.
Wie sich das im Einzelnen gestaltet, hängt dann von der Dachneigung und der Wärmeleistung des Kamins bzw. Ofens ab.
Alles klar. Wer sich einen Kamin oder Ofen neu zulegen möchte, muss also nicht nur darauf achten, dass dieser nicht zu viele Schadstoffe ausstößt, sondern diese auch nicht zu nah in Bodennähe in die Luft gelangen.
Ganz genau.
Welche Emissionsgrenzwerte gibt es denn bei neuen Kaminen oder Öfen?
Also, seit 1. Januar 2015 dürfen neu in Betrieb genommene Anlagen nur noch maximal 1,25 Gramm Kohlenmonoxid und 0,04 Gramm Feinstaub je Kubikmeter Abgasvolumen ausstoßen.
Mhm.
Außerdem müssen sie einen Wirkungsgrad von mindestens 75% haben. Bei Kachelöfen sind es sogar mindestens 80%.
Was hat es mit dem Wirkungsgrad auf sich?
Der gibt an, wie viel von der Energie, die du einem Heizsystem zuführst, von diesem in Wärme umgewandelt wird. Also je höher sein Wert ist, desto effizienter arbeitet das System.
Und desto niedriger sind die Heizkosten.
Ja, das ist ein positiver Nebeneffekt.
Cool. Ich schätze aber mal, dass es nicht nur Vorgaben für neue Anlagen gibt. Es sind doch bestimmt vor allem die alten, die für übermäßige Emissionen sorgen, oder?
Da liegst du völlig richtig. Öfen oder Kamine, die schon länger in Betrieb sind, arbeiten oft weniger effizient und haben dadurch auch einen höheren Schadstoffausstoß.
Aber wenn die diese Auflagen nicht erfüllen, heißt das dann, dass sie nicht mehr betrieben werden dürfen?
Nun, zunächst einmal ist es so, dass für ältere Anlagen die Grenzwerte etwas höher angesetzt wurden. Mhm. So gilt für Öfen und Kamine, die zwischen dem 22. März 2010 und dem 1. Januar 2015 eingebaut wurden, ein maximaler Feinstaubausstoß von 0,075 Gramm je Kubikmeter. Beim Kohlenmonoxid dürfen es höchstens 2 Gramm je Kubikmeter Abgas sein. Mhm. Nur die Vorgabe bezüglich der Wirkungsgrade ist die gleiche wie bei den neueren Modellen.
Und was ist bei noch älteren Anlagen?
Für die wurden als Grenzwerte maximal 4 Gramm Kohlenmonoxid und 0,15 Gramm Feinstaub je Kubikmeter festgelegt.
Okay. Bei Ihnen sind also etwas höhere Emissionsmengen erlaubt, aber für einige wird doch bestimmt selbst das schwer einzuhalten sein.
Stimmt. Deshalb gibt es auch Übergangsfristen, in denen du als Besitzer herausfinden kannst, wie es um die Emissionen deines Kamins oder Ofens bestellt ist. Und sind diese dann zu hoch, kannst du entscheiden, ob du ihn zum Stichtag nachrüstest, austauschst oder stilllegst.
Und wann ist dieser Stichtag?
Na, den aktuellen hast du ja quasi schon genannt.
Echt?
Ja, du sagtest am Anfang etwas von nach 2024.
Stimmt.
Das Enddatum der aktuellen Übergangsfrist ist nämlich der 31.12.2024.
Alles klar. Der aktuellen heißt das, dass es früher schon mal eine gab?
Es gab sogar schon mehrere.
Okay.
Die Bundesemissionsschutzverordnung existiert nämlich bereits seit 1974.
Oh, okay.
Ja, und frühere Übergangsfristen endeten jeweils 2014, 2017 und 2020.
Und wonach richteten die sich?
Danach, wann der Ofen oder Kamin zum ersten Mal in Betrieb genommen wurde. So galt die erste für alle, bei denen das bis einschließlich 1974 der Fall war. Die zweite umfasste jene von 1975 bis 1984 und die dritte die von 1985 bis 1994.
Demzufolge müsste die aktuelle Frist für alle von 1995 bis 2004 gelten?
Nicht ganz, denn da die aktuelle Fassung der Bundesemissionsschutzverordnung am 21. März 2010 in Kraft trat, sind von der derzeitigen Übergangsfrist alle Anlagen von 1995 bis dahin betroffen.
Okay, also wenn die Inbetriebnahme meines Kamins oder Ofens in diesen Zeitraum fällt, muss ich bis zum 31. Dezember 2024 dafür sorgen, dass er die von dir eben genannten Emissionsgrenzen einhält. Denn sonst darf er nicht weiter betrieben werden.
Korrekt.
Und das gilt wirklich für alle Öfen und Kamine?
Nicht für alle. Jede Regel hat natürlich auch ihre Ausnahmen.
Dachte ich mir.
An sich gilt das Gesetz für alle sogenannten Einzelraumfeuerungen mit einer Leistung von mindestens 4 Kilowatt, die mit festen Brennstoffen, also Holzscheiten, Hackschnitzeln, Pellets oder Kohlebriketts betrieben werden. Mhm. Nicht von diesen Regelungen betroffen sind offene Kamine, die ja sowieso nur gelegentlich verwendet werden dürfen, historische Kamine, die vor 1950 errichtet wurden und sich immer noch an der entsprechenden Stelle befinden, Grundöfen, die über eine erweiterte Rauchgasführung und einen Staubabscheider verfügen, sowie Kamine und Öfen, die die einzige Heizquelle einer Wohneinheit darstellen. Wobei im letzten Fall die Beantragung einer speziellen Genehmigung erforderlich ist.
Alles klar. Wenn ich nun einen Kamin habe, der unter diese Regelung fällt, auf den ich aber nicht verzichten möchte, wegen Gemütlichkeit, Besuch vom Weihnachtsmann und so weiter, was muss ich dann machen?
Nun, als erstes solltest du herausfinden, wie es um dessen Emissionen bestellt ist.
Gut, wie mache ich das?
Zum einen kannst du diese Information der Herstellerbescheinigung entnehmen.
Okay.
Die wird meist mitgeliefert. Mhm. Hast du diese nicht mehr, kannst du sie dir vom Hersteller noch einmal zuschicken lassen. Alternativ bietet sich die Datenbank des Industrieverbands Haus, Heiz- und Kühltechnik e.V., kurz HKI, an. Dort findest du eine Liste mit allen zugelassenen Kaminen und Öfen.
Gut zu wissen. Aber was ist, wenn ich gar nicht weiß, wonach ich suchen oder fragen soll, weil ich gar nicht weiß, um was für ein Modell es sich überhaupt handelt, weil beispielsweise ich habe ein altes Haus mit Kamin gekauft und zudem gibt es überhaupt keine Unterlagen mehr.
Was mache ich? Das passiert natürlich und es kann natürlich auch sein, dass du einen Ofen online gekauft hast, der kein Typenschild hat. Auf sowas sollte man immer achten. Mhm. Dann, also wenn du keine Anhaltspunkte zu Marke und Modell hast, musst du vom Schornsteinfeger eine Messung durchführen lassen.
Okay. Und wenn ich dann so einen Herstellernachweis oder ein Messergebnis habe, wem muss ich das dann zeigen? Also wer überprüft, dass mein Kamin nicht mehr Emissionen ausstößt, als er eigentlich darf?
Das wäre dann ebenfalls der Schornsteinfeger.
Okay.
Und sollte der nach Ablauf der Frist feststellen, dass deine Anlage die Auflagen immer noch nicht erfüllt, droht dir ein Bußgeld von bis zu 50.000 Euro.
Autsch. Okay, nee, das sollte man also besser nicht riskieren. Aber was mache ich denn, wenn sich nun herausstellt, dass ich meinen Kamin, so wie er jetzt ist, nicht mehr weiter betreiben darf?
Nun, da du ja meintest, dass du zwecks Weihnachtsmann besuchst und nicht darauf verzichten möchtest, hast du dann zwei Optionen.
Okay.
Du kannst deinen jetzigen Kamin gegen ein neueres Modell austauschen oder aber du rüstest ihn nach.
Wie mache ich das?
Dazu brauchst du einen sogenannten Staubabscheider.
Okay.
Die gibt es als aktive und passive Systeme.
Worin liegt da der Unterschied?
Nun, ein passiver Staubabscheider wird im Ofenrohr oder vor dem Abgasstutzen eingesetzt. Er besteht aus einem schaumartigen Material, in welchem sich die Feinstaubpartikel ablagern können. Außerdem sorgt dieses dafür, dass die Kohlenmonoxide in Wasser und das weniger schädliche Kohlendioxid umgewandelt werden. Ein passiver Staubabscheider kostet nur wenige hundert Euro und ist einfach zu montieren. Allerdings muss er immer mal wieder gereinigt und alle paar Jahre erneuert werden.
Okay, und der aktive?
Ein aktiver Staubabscheider arbeitet mit Strom. Diesen nutzt er, um ein Spannungsfeld zu erzeugen, in dem sich die Staubpartikel dann festsetzen.
Mhm.
Auf diese Weise lässt sich davon bis zu 90% herausfiltern. Auch er muss regelmäßig gereinigt werden, was allerdings bei einigen Modellen automatisch geschieht. Nachteile sind hier, dass keine Filterung des Kohlenmonoxids erfolgt und dass der Preis bei über 1000 Euro liegt.
Oh, da bekommt man ja bald schon einen neuen Kamin für.
Stimmt, für manche Kamine und Öfen zahlt man durchaus weniger. Deshalb kann es sich auch in einigen Fällen für dich lohnen, über einen Austausch nachzudenken. Denn dann hast du nicht nur einen hohen Wirkungsgrad und niedrige Emissionen, du hast auch die Wahl, was das Aussehen angeht. Gerade bei Kaminen, die beim Hauskauf mit übernommen wurden, mag ein Update ja vielleicht erwünscht sein. Am besten lässt du dich diesbezüglich mal von einem Fachbetrieb beraten.
Das ist eine gute Idee. Wenn wir jetzt schon bei den Preisen sind, wie sieht es denn da bezüglich Förderung aus?
Du hoffst also nicht nur auf Geschenke vom Weihnachtsmann, sondern auch vom Staat.
Aha. Ja, naja, also wenn ich dank etwas staatlichem Startkapital energieeffizienter und schadstoffärmer heize, profitiert ja die Umwelt und meine Mitmenschen noch mit dazu. Ich muss sagen, das kann ich von all meinen Weihnachtsgeschenken nicht immer unbedingt behaupten.
Da hast du natürlich recht. Und um deine Frage zu beantworten, eine Förderung gibt es lediglich für automatisch beschickte Pelletöfen mit Wassertasche.
Warum mit Wassertasche?
Nun, auf diese Weise sorgt der Pelletofen nicht nur im Aufstellraum für Wärme, sondern unterstützt auch die Zentralheizung dabei, den Rest des Hauses warm zu halten.
Dann brauche ich für die also weniger Brennstoff und spare Heizkosten.
Genau.
Also Win-Win, Heizkosten und Anschaffungskosten sparen.
Naja, dazu muss man allerdings sagen, dass Pelletöfen meist teurer als andere Kamine und Öfen sind.
Mhm.
Und bei einem wassergeführten ist zusätzlich noch ein Pufferspeicher erforderlich.
Okay.
Außerdem brauchst du, um die Förderung zu erhalten, dann auch noch eine Messeinrichtung, mit der der Wärmeertrag erfasst werden kann. Und ein hydraulischer Abgleich ist ebenfalls durchzuführen. Da kannst du dann durchaus auf Gesamtkosten von rund 10.000 Euro kommen.
Und wie hoch ist dann die Förderung?
Da es sich um eine Biomasseheizung handelt, beträgt die aktuell 10%.
Oh.
Mehr erhältst du nur, wenn du den Pelletofen mit einem weiteren regenerativen Wärmeerzeuger kombinierst.
Also eine sogenannte EE-Hybridheizung.
Genau. Darüber haben wir ja bereits in einigen unserer anderen Folgen gesprochen. Wenn du den Pelletofen beispielsweise zusammen mit einer Wärmepumpe anschaffst, kann dir diese Kombination eine Förderung von bis zu 40% einbringen.
Hm.
Da würdest du dann auch doppelt profitieren, denn mit einem effizienten neuen Pelletofen an ihrer Seite muss die Wärmepumpe nicht ganz so viel leisten, wie wenn sie die Wärmeversorgung allein zu stemmen hat.
Das ist ein guter Punkt. Für den einen oder anderen wäre das dann sicherlich auch eine Überlegung wert. Die für mich wichtigste Erkenntnis heute ist allerdings, dass es auch weiterhin Kamine geben wird. Wir müssen also auch in Zukunft nicht auf gemütliche Weihnachten vor einem prasselnden Feuer verzichten. Eine weitere gute Nachricht ist, dass sich der Betrieb von Kaminen und Öfen dann auch weniger negativ auf die Umwelt und unsere Gesundheit auswirken wird. Denn laut Bundesemissionsschutzverordnung oder BIMSCHV, schönes Wort, müssen bis spätestens Ende 2024 hohe Grenzwerte in Bezug auf deren Feinstaub- und Kohlenmonoxidemissionen eingehalten werden. Anlagen, bei denen das nicht der Fall ist, sind bis dahin auszutauschen oder mit einem Staubabscheider nachzurüsten. Welches davon in eurem Fall die bessere Option wäre, könnt ihr mit einem Heizungsexperten abklären.
Oh, wieder mal sehr schön zusammengefasst.
Dankeschön, du hast es aber auch mal wieder sehr gut erklärt.
Danke dir.
Okay, dann würde ich mal sagen, das wäre es dann erstmal für heute von uns. Wenn ihr uns wissen lassen wollt, wie euch die Folge gefallen hat oder welche Themen ihr sonst noch interessant findet, schreibt uns einfach wie immer über energetischeffizient@daa.net. Und dann würde es uns sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder reinhört. Jetzt wünschen wir euch aber erst einmal frohe Weihnachten
und einen guten Rutsch ins neue Jahr.